Aufstellung, wie die Musik gerade noch spielt. 5-4-3-2-1. Hallo zusammen. Heute ist der 3.11.2018. Es ist Samstag. Wetter ist stabil.
Der Wind ist ganz schön kalt.
Der Wind ist ganz schön kalt. Und wir sitzen hier in der Podcast-Höhle und ich schaue hier auf Kastanienbäume. Schön gelblich, bräunlich, golden. Der Herbst ist am Start. Max ist am Start. Es geht.
Was geht?
Das war gut, ne?
Das war schön,
oder?
Das war wie vom Band. Wir sollen das einfach rausschneiden und immer in den Intro-Song mit reinschneiden.
Ja.
Dann ist halt immer der gleiche Tag. Wir sind timeless Podcast.
Ja.
Time
wir sind einfach in der Zeit kleben geblieben. Wie ein Kaugummi.
Oder wir sind das Beste Schuh. Aus der unseren Zeit. Beste aus der Bestigste aus der Zeit.
Ja. Irgendwie klingt das alles, als würden wir gerade ein neues Lied für Fahrmänner Römer schreiben.
Ich mach grad Abi und rappe dabei.
Kalenderblätter, ich habe nur einen Textmarker.
Krass. Voll deep. Voll deep.
Wir müssen uns entschuldigen.
Sorry.
Max hat. Nee.
Moment! Wir müssen uns entschuldigen. Max hat.
Nein, wir haben ein Announcement gemacht vor ein paar Tagen, von wegen, ja, wir machen jetzt Podcast. Und dann haben wir irgendwie 3 Stunden, 4 Stunden über was ganz anderes gesprochen.
Ja.
Und das war echt private. Es gibt ja auch noch Themen, die sind super top secret.
Eigentlich war es vielleicht eher langweilig.
Sagen wir, es war privat.
Es war top privat.
Secret.
Okay.
Und dann konnten wir keinen schwanger. Podcast mehr aufnehmen. Aber was? Nur halbschwanger.
Okay.
Ja. Und da waren ein paar Leute echt enttäuscht.
Hm.
Und haben gesagt, was soll die Scheiße? Ich hab gedacht, ihr macht was Neues. Dann haben die andere Podcasts gehört.
Und wir dachten, niemand interessiert sich für uns. Und deswegen dachten wir
aber
nicht, dass wir uns dafür entschuldigen.
Wir sind in einer Situation, wie wenn ein Mensch zwischen Burger King und McDonald's steht und eigentlich lieber zu Burger King möchte und die haben keine Whopper mehr und deswegen geht er zu McDonald's. Um dann ein, was gibt's für McDonald's, Big Mac zu essen. Verstehst du?
Mm-mm.
Aber so ist das ungefähr.
Mhm.
Wann haben wir alle ausgekommen?
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, fast wieder 1,5 Wochen dazwischen den Poddys
voll
gehabt.
Ne?
Wir sind trotzdem noch auf dem Schirm eigentlich, dass wir so, der Deadline ist eigentlich so für mich immer so gefühlt, dass wir, ist das unangenehm.
Wir haben das gleiche T-Shirt an.
Wir haben einfach das gleiche T-Shirt gerade an. Und wir gehen gleich noch los und werden das gleiche T-Shirt anhaben. Finde ich sehr gut.
Ja.
Ja, kommen wir gleich zu. Ich wollte gerade sagen, genau, so in mir ist immer noch so diese innere Uhr, so nach dem Motto, hey, eigentlich will ich so, dass jeden Sonntag bis zu einer bestimmten Uhrzeit eigentlich eine Folge da ist. Und ich glaube, da sind wir auch ganz gut drin. So, wir haben jetzt halt einen ausgesetzt, aber
ja, gut,
ist okay.
Ist halt nur ein Zeithassel, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir machen das ja nicht hier, weil wir müssen, sondern weil es das Spaß macht. Und wenn aber die Zeit es nicht erlaubt und das eher zu Stress ausarten würde, dann ist es auch mal okay zu skippen, finde ich.
Ja.
Außer die anderen Leute, die dann sagen, was soll die Scheiße? Die
Leute sind abhängig von uns.
Nee.
Das stimmt.
Es gibt halt noch anderen Content, der auch gut ist.
Ich dachte, wir sind der Whopper.
Ja.
Habe ich es doch falsch verstanden eben?
Ja, aber McDonald's macht auch gute Burger.
Was redest du da?
Ich habe meinen Tee noch nicht ausgetrunken.
Okay, das ist auf jeden Fall der Grund. Ja, WGDB. Was ging die Woche?
Puh.
Achso, du wolltest deinen Tee gerade trinken.
Ja,
soll ich anfangen?
Du mal bitte.
Okay, Max. Was ging die Woche? Ach, Willi. Ferien sind vorbei. Schule hat wieder angefangen. Es ist zum Glück relativ entspannt gestartet. So, Dienstag frei, weil Kernseminar ist ausgefallen. Donnerstag Feiertag. Das heißt, ich hatte quasi nur Montag, Mittwoch, Freitag. Und das war ein echt schönes, entspanntes Reinkommen in eine Zeit, die jetzt stressig wird, weil jetzt noch 2 UBs anstehen bis Weihnachten und dann der UPP-Termin feststeht. Das heißt, am 7.3., dem Tag nach Aschermittwoch, ist meine Abschlussprüfung und danach bin ich durch.
Geil.
With the ref.
Voll gut.
Irgendwie echt cool. Gut. Irgendwie echt cool, so den Termin zu haben.
Glaube ich.
Ja.
Dann hast du irgendwann mal so. Ich find's immer geil, wenn du weißt, okay, dann ist erst etwas abgeschlossen, dann hast du eine Karte, dann beginnt was Neues.
Vor allem, wenn du weißt, okay, es ist einfach so eine traumatische Zeit. Also es ist so ein bisschen halt wirklich so, dass du denkst, okay, alles, was jetzt scheiße gerade ist, hört dann einfach schlagartig auf. Weil alles, was mit der Schule zu tun hat, ist voll geil.
Ich kann das voll gut nachvollziehen.
Ja. Ne, so, alles, was mit der Schule zu tun hat, ist halt mega geil und ist super mit den Schülern, alles toll. Und selbst wenn ich nicht an der Schule bleiben kann und wenn ich woanders hinkomme und so, das wird cool sein. Da werden tolle Schüler sein, da werden tolle Kollegen sein, das wird cool sein. Da bin ich mir sicher, da mache ich mir irgendwas Cooles draus. Ansonsten gehe ich zu einer anderen Schule und bewerbe mich weg oder was. Aber jetzt in dieser Ohnmacht des Referendariats, wo du denkst, okay, alles, was mit dem Ref zu tun hat, ist einfach scheiße. und da raus zu sein, wieder regelmäßig klettern zu können, das, da freue ich mich hart drauf.
Glaube ich, ja.
Ja. Und ansonsten ging, glaube ich, gar nicht mal so viel. Ich habe mich eben mit einer alten Freundin aus der Ausbildung getroffen, das war total cool, mal wieder so ein bisschen über die
alte... Hast du jemals erzählt, was du für eine Ausbildung gemacht hast?
Ich weiß nicht, du bist das du mal erzählt.
Habe ich das mal? Hä? Ich weiß gar nicht, was du für eine Ausbildung
hast. Nee, aber ich glaube, das haben wir mal so, als es darum ging, so, ja gut, wenn es mit dem Ref nicht klappt und so zweite Standbeine und so weiter. Ja, ich kann ja, genau.
Für die, die jetzt neu dazugekommen.
Genau, ich habe während dem Studium so eine zweijährige Ausbildung zum Berater, so einen systemisch-humanistischen Berater gemacht. Ist so systemisch, heißt quasi so im Ganzen, so, ne? Also man betrachtet das System und guckt, dass man so lösungsorientiert irgendwie eher ein bisschen arbeitet.
Aber es geht um Menschen.
Es geht um Menschen und nicht deswegen um Computersystem.
Humanistisch.
Und ja, das Humanistische ist dann. Oh, das war gar nicht so schlecht.
Das war echt gut. Max übt in seinem russischen.
Das kam, das hat, bedeutet eigentlich, also wenn man das so ganz flapsig sagt, ist es eigentlich eher so, okay, wir gucken uns den Mensch, den einzelnen Mensch als Ganzes an und gucken so in die Vergangenheit und warum ist es eigentlich so. Beim System, beim humanistischen guckt man eher so nach dem Warum und nach, bei dem systemischen guckt man eher, okay, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass es besser wird.
Also lösungsorientiert, nicht nur, okay, genau, wir wissen, dass du kaputt bist und wie wär's hier mit ein bisschen Kleber, ein paar Nägeln und ein paar Reißzwecken, dann bist du wieder heilen.
Genau, und deswegen finde ich diese Ausbildung so richtig, also fand ich das so super, weil du beides vereinst, weil du sagst nicht, okay, wir wühlen einfach nur in der schlimmen Kindheit rum und danach sagst du, ja, okay, wenn das nicht geholfen hat, ja gut, dann GG, well played, das war's, danke. Sondern du sagst, okay, wir wollen einmal wissen, was sind die Gründe dafür.
Ja.
Und dann wollen wir gucken, okay, jetzt jammern wir aber nicht rum und ja, du hast eine schlimme Kindheit, aber wie können wir jetzt gucken, dass es damit besser wird und dass dein Status quo sich verbessert. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und das war während dem Studium, ich glaube, alle 2 Monate, jeden Monat, weiß ich gar nicht genau, ein Wochenende komplett weg. Also komplette Ausbildungszeit, so wie nennt sich das, Blog-Seminar-mäßig. Und ja, ist jetzt nicht irgendwie IHK-zertifiziert oder sonst irgendwas, also das ist jetzt nicht so hoch anerkannt. Ausbildung ist einfach nur, okay, du hast dir quasi Fachwissen angeeignet, du hast eine Urkunde da stehen, du hast dich gut praktisch erprobt und theoretisch kann sich jeder, also auch du, ja, mit dir rede ich, lieber Podcast.
Ich dachte, du meinst mich.
Nein,
ich bin auch systemisch-humanistischer Berater.
Ich rede mit
ich bin auch Journalist.
Billy. Billy hört unseren Podcast.
Klar.
Ne, du kannst ja auch einfach ein Schild an die Tür machen und sagen, ich bin Berater, weil Berater ist halt kein geschützter Begriff. So. Und deswegen, es kann jeder an die Tür hängen und dann kannst du halt reingehen und guckst halt, okay, was hat er für Fortbildung an der Wand hängen? Hat er, weiß ich nicht, hat er hier so Hypnose-Kram an der Wand oder sonst irgendwas? Für mich sehe ich diese Ausbildung halt eher eigentlich so als eine Erweiterung so des Skillsets für die Schule und so für das Private und für alles so eigentlich, weil es ganz cool war, so Gesprächsführung und das alles so ein bisschen zu machen. Aber wenn es hart auf hart kommt und alle Schulen der Welt brennen ab, hoffentlich passiert es nicht, aber falls es passiert, kann ja sein, hätte man quasi eine Option zu sagen, okay, ich gehe weiter in die Richtung, bilde mich noch weiter fort, gucke, dass man das irgendwie Krankenkassenzulassung mäßig irgendwie auf die Kette stellt und baut sich darauf irgendwas aus. Und wenn es nur wäre, also was das Realistischste in meinen Augen gerade wäre nach dem Motto, ich mache das im Schulkontext, nach dem Motto, du machst Beratung für Referendare, Lehrer, ne, um vor dem Burnout zu schützen, für Schüler, aber auch die irgendwie vom Schulsystem, also alles, was den Schulkontext betrifft, weil da würde ich sagen, bin ich jetzt halt dann Fachmann.
Dein Zuhause.
Ich bin da gerade quasi drin, das ist das, womit ich mich beschäftige und ist was, wo ich Leidenschaft für habe. Und ich glaube, es wäre eine ganz schöne Marktlücke, weil die Leute in der Schule, die Referendare, Lehrer, alle oft eher gestresst sind. Und
sollen wir das mal ausprobieren?
Inwiefern?
Irgendwann mal, wenn wir irgendwie echt Langeweile haben. Ja. Wir kommen gleich wieder auf dein Treffen von vorhin.
Ja.
Nur, wir könnten natürlich mal gucken, dass wir so eine Ad-Campaign bei Google schalten für 100 Euro oder so. Und dann einfach so Begriffe wie Referendariat ist scheiße, Lehrer-Dasein, Hilfe, ich komme nicht klar, irgendwie sowas, ein paar Buzzwords. Und dann gucken, wie viele Leute auf diese Seite gehen.
Einfach nur mal so zu funneln und zu gucken, ja, genau. Okay, was passiert eigentlich.
Und dann machen wir so eine Website, so, keine Ahnung, wenn du Hilfe brauchst, lass deine E-Mail-Adresse hier, wir kontaktieren dich.
Ja, das wäre witzig.
Ja, und wenn da irgendwie, keine Ahnung, von x Klicks Y übrig bleiben und sagen, okay, geil, das ist echt die Lücke, ist bestätigt, lass uns da jetzt was machen.
Das wäre witzig.
Machen wir YouTube-Channel.
Ich glaube, wir könnten das gut zusammen. Ich glaube, wir würden da gute Skills vereinen, um das zusammen gut
auf die Beine zu kriegen. Ich glaube auch, weil ich wäre derjenige, der dir sagt, du bist scheiße, hör auf damit, also der Bad Cop, und dann würdest du ja...
Genau, dann gehst du schicken, dann laufen die weinend in den Nebenraum und dann kriegen die ein bisschen Kopf getätschelt.
Ja.
Ja, okay, das ist doch perfekt.
Tja, Plan steht.
Okay, meldet euch, falls euch das betrifft.
Oder ihr mitmachen wollt.
Ja. Oder ihr einsteigen wollt als, was brauchen wir noch? Kekse sind immer wichtig. Wir brauchen jemanden, der Kekse bringt.
Genau, wenn du Kekse backen kannst oder wenn du Lust hast, Leute in Empfang zu nehmen. Was soll ja ein bisschen professionell rüberkommen, wäre ja doof, wenn wir direkt da irgendwie, weiß nicht, kommen sie in Zimmer
17. Das Beratungslaufhaus.
Ja, bräuchte niemanden, der am Empfang sitzt. Könnte auch ein Roboter sein.
Oder ein Hund. Das cool, so eine AI.
Ein Hund wäre cool.
Ein Hund mit so einem iPad umgehangen, weißt genau. du? Genau. So, was sind ihre Probleme?
Genau, wenn du dich vertippst, beißt er dich in die Hand. Upsi.
Ja, genau. Und okay. Die Freundin war, ist aus dieser Ausbildungszeit und es war einfach schön, weil die jetzt, weil die spannende Erfahrung gemacht hat in so betreutem Wohnen und so Kram.
Was ist betreutes Wohnen?
Ja, es genau. ist so, wenn du, also ich.
Das war, glaube ich, ganz Teil der Idee.
Ja, ich glaube, es gibt total viele verschiedene Kontexte, wo du dann, wie du da drin landen kannst. Auf der einen Seite jetzt so Flüchtlinge.
Also nicht für ältere Leute betreutes Wohnen, das kenne ich.
Gibt's auch. Okay. Also das ist, ich glaube, es ist einfach so ein Sommerbegriff, aber es gibt halt nochmal Fachbegriffe wahrscheinlich für die einzelnen Sachen, wo ich einfach keine Ahnung von habe. Aber ne, es gibt's halt für Flüchtlinge, wo die Eltern irgendwie nicht mehr da sind, die müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und das ist ja dann nicht so, dass die einfach in irgendwelche Familien gesteckt werden, sondern oft ist das so, oft ist das so, dass die dann quasi zu fünf zusammengesteckt werden, so nach dem Motto, hey, das passt vom Alter ungefähr, Mädchen und Jungen, glaube ich, meistens nicht zusammen, hier haben wir eine Wohnung angemietet, da geht ihr rein und jetzt brauchen wir quasi ausgebildete Pädagogen oder Psychologen oder was weiß ich nicht, und die kümmern sich darum und haben die dann 24-Stunden-Dienste und ne, betreuen das Ganze 1-zu-1-Betreuung und so weiter und so
fort. Das heißt, es kann alle Menschen, die irgendwie alleine nicht klarkommen, theoretisch könnten in so ein Konzept passen. Das kann von alten Leuten sein, Kindern sein, aber auch Leute, die
zur Beratung müssen. Ja, es gibt ja auch mit Menschen mit Behinderung, ne, die haben ja auch so betreutes Wohnen nach dem Motto, naja, die haben jetzt irgendeine körperliche Behinderung und können quasi nicht essen oder so und müssen gefüttert werden, dann haben die ja auch meistens sowas. Okay. Dass jemand kommt und füttert die und alles andere kriegen die selber auf die Kette. Und das ist so, und da in diesem betreuten Wohnen jetzt so für Kinder und so, musst du halt gucken, dass die in die Schule gehen, dass sie sich nicht gegenseitig töten, dass sie dich nicht töten und so. Und das gibt's halt, ne,
für verschiedene... Also, wie bei Tribute von Wahlen. So, du sitzt da und hast Angst um dein Leben, aber du hoffst, dass irgendwer sich mit dir verbündet.
Ja, es gibt halt so verschiedene Ausprägungen. Ne? Es gibt halt dann für so schwer Erziehbare, für so hyperaggressive, es gibt aber auch für einfach alleingelassene, arme, kleine Kinder und so. Ne? Und da gibt's halt verschiedene Varianten und das ist halt ein sehr spannendes Thema, weil, ja, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, also, ob das Konzept, also erstmal uns vor diesem konkreten Beispiel zu lösen, was sagst du, macht es Sinn, fünf hyperaggressive Kinder in eine Wohnung einzufärchen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sage ich mal, die müssen zur Schule gehen, aber den Rest sind die quasi bei dir und dir dann Fremde, zwar ausgebildet, aber fremde Leute dahinzustellen und sagen, so, das ist jetzt deine neue Mama quasi, also ihr, die kümmern sich um euch und habt ein happy life. Ehrliche Meinung, ich wollte das gar nicht so negativ formulieren, aber da würde ich gerne mal kurz drüber sprechen, weil ich habe mir da eben ein paar Gedanken zu gemacht.
Klingt so zweckmäßig.
Mhm.
Und keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich wäre ein Kind und ich hätte meine Eltern nicht mehr, so mit 5 oder 10, keine Ahnung.
Lass uns so von 10-Jährigen ausgehen, dann kann man sagen, okay, die haben ein bisschen schon so 5. Klasse, so 5. Klasse
Gymnasium. Genau, also ich hätte niemanden, so keine Familie, nichts. Da würde ich mir total alleine vorkommen, ich werde total auf mich gestellt und wenn da irgendwie, weiß ich nicht, so Leute sind, die sagen, hier, ich helfe dir jetzt, das ist schon mal cool, aber ich glaube, was man wirklich bräuchte, vielleicht, wäre eher so wirklich eine richtige Familie als Ersatz, so, auch wenn das immer noch nicht cool ist, so im Vergleich zu vorher, aber...
Also eher so einen geregelten Kontext,
wo man... Ja, sowas wie nach dem Motto, hier, das ist dein neuer Papa, das ist deine neue Mama oder wie auch immer und das sind deine Geschwister und hier. Und also ich glaube, so in der Familie unterzukommen, ist halt um einiges cooler als, okay, ihr seid jetzt die 5 neuen Hitmans, wir bilden euch jetzt aus. Und, nein, also
was ja, ich meine, das ist so... Also ich sehe es genauso,
ja. Das ist so, keine Ahnung, du ja, das ist dein Alltag, das musst du tun, du gehst zur Schule oder kommst nach Hause, aber du hast nie eine Situation, wo dich jemand mal wirklich so mit... Also, so ernsthaft in den Arm nimmt und sagt, hey, wir sind jetzt ein Team, so. Das ist irgendwie so zweckgebunden. Ich weiß, irgendwie fühlt das so.
Ich traue das halt diesen Erziehern schon zu, dass sie diese Bindung irgendwie da so erzeugen können und auch wollen. Aber es ist vielleicht ein Job. Erstens ist es ein Job.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Kannst du dir das auch nicht aussuchen, so, ne? Also, das Kind kommst du da rein und dann wechseln die Schichten und hast du mal den da, mal den da und so, ne? Das sehe ich auch so. Und ich finde irgendwie, stelle ich mir das schwer vor, wenn du sagst, okay, wir haben hier 5 Schwerverbrecher. Ist doch voll die gute Idee, die einfach zu 5 in den Raum einzuschließen. Also, dann gehe ich doch nicht davon aus, dass sie sich einfach nett unterhalten. Also, irgendwie in meinem Kopf drehen entweder die 5 Kinder untereinander durch, dass sie sagen, okay, wir verprügeln uns einfach alle gegenseitig, wir uns hassen, weil ich einfach Aggressionen, also wenn wir sagen, ne, wir gehen ja nicht von normalen Kranke aus, sondern wir gehen halt von Kindern aus, die quasi attestierte, so hyperaggressive Tendenzen haben. Mhm. So, und wenn du die jetzt da einsperrst, gehe ich davon aus, dass sie sich gegenseitig verprügeln. Im Worst Case vielleicht sogar sagen, okay, lass uns zusammenrotten und die Erzieher quasi verprügeln und hier alles auseinandernehmen und so. Und irgendwie in meiner Welt greift dann so ein bisschen wieder dieses Inklusionsdenken, so ein bisschen wie du auch gesagt hast. Ne? Wir nehmen einen gesunden Kontext, sag ich mal. Das klingt jetzt so, als wenn die krank, aber du weißt, was ich meine. So, ne? Einen funktionierenden Kontext meinetwegen. Und sagen dann, okay, einen stecken wir da rein und sagen, okay, hier, du hast hier Vorbilder, du hast hier was, wo du lernen kannst, du bist jetzt nicht so unbedingt wie so eine Strafanstalt, nach dem Motto, ja, wir müssen euch fünf zusammen wegschließen, ihr seid alle schlimm für die Menschheit, deswegen hier, sondern mehr so, hey, das ist eine coole Gruppe hier, spielt zusammen, kommt miteinander klar, so, und das, da habe ich die Hoffnung, oder die, wäre so mein Gedanke, da ist die Chance realistischer, dass die wieder einen Weg zur Normalität finden, weil wenn du den die ganze Zeit unter fünf schlimmen Kindern hältst und denen immer vorhältst, ja, ja, wir müssen das hier mit euch machen, weil ihr sonst alle anderen gefährdet und alles ist schlimm und so weiter, wie sollen die denn da rauskommen? Und die sind ja 10.
Ja.
Das ist nicht so nach dem Motto, das ist ein 80-jähriger Serienmörder, wo du denkst, ja, ob der jetzt noch ein Leben danach hat, ist egal, aber die sind 10 und Leute haben schon Angst vor denen und stecken die in solche Sachen und so.
Da ist ja irgendwo, also wenn du es ganz drastisch formulieren willst, ist irgendwie hört sich das nach Kinderknast an. Also so, ne?
Ja.
Mit netter Betreuung. Genau, halt. Du sperrst die Leute weg, ne? Mehr oder weniger, klar, du hast einen Alltag, aber es ist ein richtiger, also ein Familiengefühl oder so ein Zugehörigkeitsgefühl steht da ja nicht so wirklich. Ne? Klar kann sein, dass untereinander sich da irgendwelche Leute anfreunden und sagen, hey, wir gegen den Rest der Welt, bla. Aber ich glaube, wahrscheinlicher ist eher, dass da eher mal so ein bisschen Chaos entsteht und die Leute sich gegenseitig erstmal nicht wirklich gut tun, weil zu wem blickst du auch? Zu den Betreuern?
Ja, vielleicht. Wenn du
also ja, hast,
aber dann hast du Pech und die kündigt irgendwie oder der kündigt nach einem Jahr oder so und so und dann ist die Bezugsperson wieder weg. Wieder Enttäuschung. Zack, boom.
Ja, aber es ist auch, ja genau, es ist nichts, was irgendwie langfristig wird. Ne? Ja. Kannst du dir vorstellen, dass du mit deinem Betreuer in 20 Jahren irgendwie weiß nicht, Weihnachten feierst? So?
Ja, und wie viele Kinder soll der Betreuer dann, also wie soll das ne, ist, finde ich schwierig. Harte emotionale Aufgabe auch für die Betreuer und für alles. Irgendwie finde ich, dieses Konzept, da habe ich mich vorher nicht so mit beschäftigt und dachte mir so, irgendwie klingt das für mich nach so, okay, wir haben eine Menge an Leuten, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir die unterkriegen, weil natürlich ist es leichter für eine Person eine Familie zu finden, wo du unterbringst, als für fünf. Du musst erstmal fünf Familien finden, ne? Klar, das ist so leicht gesagt, was wir jetzt sagen, sagt der Mutter, hey, das wäre doch viel cooler, so. Aber irgendwie wirkt das für mich nicht nach einem Konzept, das so ausgereift und so, wo die Leute dastehen und sagen, das ist das richtige Konzept dafür.
Nee, es klingt eher nach, okay, wir haben gerade nicht genug Möglichkeiten, keine anderen Möglichkeiten, das ist das Beste, was wir irgendwie mit den Leuten, die wir haben, irgendwie mit den Ressourcen irgendwie hinkriegen können.
Ja.
Und was wir irgendwie ad hoc irgendwie aufsetzen können.
Ja, es ist so, wie wenn du jetzt sagst, das ist so, ne, es gibt so diese betreuten Wohnungssachen, gibt's ja auch so mit Menschen mit Behinderung und so. Und das wäre dann so, als würdest du sagen, zu so 30-Jährigen, nee, Entschuldigung, ihr müsst jetzt mit 4 Leuten mit Behinderungen in einer Wohnung wohnen, weil so läuft das jetzt hier. Die sollen sich doch frei aussuchen können, ob sie jetzt mit dir, mir, mit irgendwie, keine Ahnung, einem Flüchtling oder sonst irgendwie eben so, ne, sag ich mal, völlig frei wählen, mit wem sie irgendwie in der Wohnung wohnen können. Und wir müssen doch nicht gezwungen sein, unter sich, sag ich mal, so, das ist doch voll so ghetto-mäßig, finde ich, dass man dann so sagt, ja, seid unter euresgleichen und so. Das ist doch immer viel, viel gesünder zu sagen, okay, wir wollen, dass die freie Wahl ist und dass es irgendwie durchmischt ist. Wäre so in meinen Augen.
Der ja, wie gesagt, das klingt irgendwie so nach, okay, wir brauchen schnell irgendeine Lösung.
Ja.
Was ist das? Was kriegen wir irgendwie hin? Was funktioniert schnell? Wo haben wir vielleicht auch wenig Abhängigkeit? Weil wie du gesagt hast, find mal Familien, die sagen, hey, ich nehme mal einfach ein paar Leute auf.
Oder find halt irgendwie so Kinder- und Jugendpsychologen, Psychiatrien oder so, die keine Warteliste von 2, 3, 4 Monaten
haben. Ja, ja, genau. Find mal genug Leute, die frei, also ne, die auch vielleicht dann, weiß nicht, im Einzelfall so Betreuung machen und so und ja, gibt's halt auch nicht im Land mehr. Also ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass es allen bewusst ist, so, das ist nicht das ideale Konzept, aber ich glaube, da fehlt einfach gerade so die Mittel oder auch die Möglichkeiten, da irgendwie groß was dran zu tun. So.
Da habe ich eben noch drüber nachgedacht.
Wäre jetzt meine Vermutung.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die in dem Kontext ausgebildet sind, sagen, ja, das ist genau das Richtige. Also wenn wir zwei Vollidioten sogar merken, okay, irgendwas stimmt da nicht, dann wissen die, glaube ich, schon lange irgendwie, was eigentlich das Richtige wäre und was nicht. Nur anscheinend fehlt es dann an Möglichkeiten, das umzusetzen.
Und da habe ich eben drüber nachgedacht, ob nicht eine Möglichkeit wäre, einfach mal so ins Blaue gedacht. Wenn wir sagen, okay, wir bleiben mal bei diesem Kontext, so, ne, Psychologen oder Psychiater oder was auch immer, irgendwie Leute, die so eine Ausbildung haben, fehlen in Deutschland, weil wir hören ja immer wieder, es gibt so lange Wartelisten, ne, so, es wird auf der einen Seite wird den Leuten gesagt, hey, irgendwie eine psychologische Krankheit ist auch eine Krankheit. Traut euch, geht zum Arzt. Ne? Wir sind nicht mehr in dieser Welt, wo das irgendwie so wo das so verteufelt wird. Also leider wird es manchmal noch, aber wir sind auf einem Weg dahin, dass das normaler ist, hoffentlich. Und so sehe ich das. Und fällt dann aber fest, ja toll, jetzt muss ich irgendwie ein Jahr warten, bis mich jemand nehmen kann, weil irgendwie gibt es keine Kassenzulassung, bla, da muss ich zu irgendwelchen Kacksalbern vielleicht, so wie zum Beispiel mir, Beratern. Also, ne? Also muss ich dann vielleicht an Leute kommen, die einfach nur ein Schild an die Tür hängen und so tun, als könnten sie was, bla bla bla. So. Und wenn ich das doch jetzt als Staat, als Gesellschaft und so merke, wäre nicht eine Drehschraube, nicht zu sagen, okay, wir lassen die Leute ein gutes Abi machen, so nach dem Motto, wir haben jetzt viele 1-0er-Kandidaten, dass die ein Psychologiestudium machen und so weiter, weil mittlerweile ist es so, dass so viele Leute ein super Abi haben, dass sie sich nicht mehr wie früher so, ich habe eine 1-0, was soll ich machen, Medizin oder Psychologie, sondern die Leute wissen, dass sie mit einem 1er-Abi auch einfach einen geilen Beruf machen können, auf den sie Bock haben. Die müssen nicht unbedingt irgendwas studieren, wo sie nur damit reinkommen. Und
was ja wieso immer eine dumme Entscheidung ist.
Absolut. Das, aber ja. Genau. Aber dass man sagt, okay, wir versuchen das mal so zu machen, dass wir alternativ zum Studium verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten andenken oder bieten, dass wir sagen, okay, wir können Pädagogen nehmen. Also es gibt zum Beispiel so, es gibt für Pädagogen, wenn die einen bestimmten Master gemacht haben, kannst du so eine Aufbauausbildung machen über 5 Jahre, glaube ich, auch wieder, um dann so eine Art Therapeut zu sein, aber dann bist du auch kein richtiger, also bist du nicht wie ein Medizinstudium-Arzt. Es ist so eine kleine Unterform davon. Mhm. Wenn man sagt, okay, man geht in so eine Richtung, wir brauchen Psychologen und Psychotherapeuten, warum versucht man nicht da dran zu schrauben, dass man nicht auf einmal Unis bauen kann und so, okay, klar, man kann auch sagen, schafft einfach mehr Studienplätze, damit der NC geringer wird, damit mehr Leute das machen können. Ist auch eine Variante, aber die hat man ja schon häufig durchgedacht. Aber ich habe eben darüber nachgedacht, wie es eigentlich ist, indem man einfach alternative Wege schafft. Weil es muss ja nicht immer das Studium sein. Es kann ja auch einfach eine gute Ausbildung oder irgendwie Fortbildung oder sonst
was. Was wäre denn das, kannst du das Zielbild skizzieren? Also was, das jetzt hast du gerade skizziert, die Leute, also wie du mehr quasi Angebot schaffst, also wie du mehr Leute dazu bringst, also wie du den Leuten einfacher machst, in eine Situation zu kommen, zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit, Leuten zu helfen. Aber was ist das Gesamtbild?
Das Gesamtziel wäre für mich, die Wartelisten zu kürzen, dass Leute, wenn die Probleme haben, dass sie sagen können, ich habe jetzt ein Problem, ich brauche jetzt Hilfe, da ist jemand, ich rufe da an, da habe ich jemanden. Okay. Und nicht, ich habe jetzt ein Problem, ich rufe da an, krieg gesagt, ja, in 6 Monaten melden
sich bitte nochmal. Das heißt, das aktuelle Problem besteht darin, dass du halt zu wenig Leute hast, die das anbieten können.
Genau.
Und die Skills haben und zu viele auf der anderen Seite, die
ein Problem haben.
Genau, die es brauchen. Zeit. Okay.
Genau.
Okay, das heißt, die Frage ist, die ich mir halt stelle, ist, gibt es aus dem Pool an Menschen, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, genug, die bereit wären, in diese Richtung was zu tun? Weil die Frage ist, wie attraktiv ist dieser Beruf und was sind die Alternativen, die du hast? Wie du gerade gesagt hast, ne, wenn du jetzt ein 1-0 Abi hast, kannst du sagen, ich mach Medizin, ich mach Psychologie, ich mach BWL, ich studiere Mathe oder ich mach Bio, was weiß ich. Oder du machst, oder, ne, also gibt es genug aus dem Pool, die sagen, ich würde halt gerne diesen Beruf ergreifen. Wie funktioniert das Geschäftsmodell dahinter? Weil was halt immer klar sein muss, ist, dann hast du ganz viele Menschen, die das vielleicht könnten, aber wenn quasi die Leute, die die Hilfe brauchen, oder irgendwer anders, die es nicht schafft, ein adäquates Bezahlsystem hinterzusetzen, dass die Leute, die das dann anbieten, auch eine Entlohnung bekommen, die irgendwie reizvoll ist, dann sagst du, ja, ich würde dir gerne allen helfen, aber ich bin auch nicht Mutter Therese. Ich muss irgendwie gucken, dass ich mein eigenes Leben irgendwie gestalte. Also dahinter muss irgendwie das System muss halt funktionieren. Und meine Theorie ist, dass du halt, wenn du ganz viele Menschen hast, die irgendwie Hilfe benötigen, dass die Bereitschaft für diese Hilfe, viel Geld zu zahlen, gar nicht so da ist, aber auch gar nicht möglich wäre. Also
ja, aber die Frage ist, musst du so viel Geld zahlen? Also ich will jetzt nicht sagen, das ist so toll, guck doch auf Kindergärtner, die kriegen auch nicht viel Geld und sind total toll dabei, aber es funktioniert, also ich sage mal so, es gibt ja viele Berufe, die funktionieren, weil Leute eine Leidenschaft dafür haben und dann auch sagen, ja, ich mache Grundschullehramt, ich werde Kindergärtner, ich werde Krankenpflegerin, ich verdiene nicht viel, aber trotzdem mache ich den Job, weil ich das irgendwie gerne machen möchte und ich möchte Leuten helfen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die diese Berufe ergreifen, auch zu einem Lohn, der absolut nicht adäquat ist, leider, dass ich mir die auch, einfach mal so pauschal gesprochen, auch gut vorstellen könnte, dass die sagen, okay, ob ich jetzt Krankenpflegerin mache, ich glaube, der Weg davon zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung anstatt zur Krankenpflegerin, zur Kinder- und Jugendpsychotherapeuterin, man muss dann irgendeinen neuen Begriff finden wahrscheinlich, ist, glaube ich, nicht so weit weg, dieser Weg. Und dass man sagt, okay, die werden mindestens genauso gut bezahlt wie Krankenschwestern, also mindestens genauso schlecht bezahlt, sage ich mal, Das ist natürlich kein Wunschszenario. Ein Wunschszenario wäre natürlich, okay, schütt die mit Geld voll, die sollen adäquat entlohnt werden und das soll alle, jede Versicherung soll das zahlen und so weiter und so fort. Aber mal so halbrealistisch gesprochen, einfach so einen Beruf zu schaffen, der so ein Mittelding dazwischen ist, wo man auch einigermaßen Geld verdient, jetzt nicht besonders toll, leider, halte ich für realistisch
eigentlich. Okay, also dann wäre es, also du würdest sagen, diejenigen, die neu quasi Berufe wählen, denen würdest du es einfach machen und denen, die schon bestehenden Beruf haben, den quasi eine Umschulung zu dem neuen Beruf,
das wäre es mal wild. Genau, dass du sagst, okay, ich verdiene jetzt schon nicht viel, hey, ihr könnt genauso schlecht verdienen, aber vielleicht mehr an eurer Passion. So, es klingt so makaber, aber ich bin jetzt einfach mal realistisch und sage nicht, okay, wir müssen die Gehälter erhöhen, das funktioniert nicht so schnell, würde ich jetzt sagen.
Ja, das ist halt schwierig, ne, weil ich weiß gar nicht, wie das in der Regel läuft. Ich weiß nicht, ob das so Einzelpraxen sind, ob das irgendwie in Form von Krankenhäusern oder ähnlichen. Das ist ja oft finanziert durch tatsächlich kirchliche Trägerschaften oder auch teilweise halt, je nachdem in der Konstellation, halt auch durch Krankenkassen und so weiter. Mhm. Aber oft sind das ja so gemeinnützige Organisationen, die sagen, hey, wir sehen da ein Problem und wir schaffen da jetzt irgendwie Lösungen, indem wir halt Stellen anbieten, Leute einstellen und da irgendwie in unseren Möglichkeiten irgendwie versuchen, was hinzukriegen. Ne? Mhm. Und da sehe ich halt jetzt ad hoc jetzt keine Möglichkeit, wie man das jetzt außer über Spenden oder...
Was mit Versicherung? Wenn man sagt, okay, wir kriegen es halt hin, also es geht jetzt darum, einen anerkannten Beruf zu schaffen, sage ich mal, für Leute, die nicht Psychologie studiert haben und jetzt nicht irgendwie 15 Jahre Ausbildung gemacht haben, dass die Versicherung trotzdem sagt, okay, das ist aber ein Ausbildungsberuf.
Welche, die Krankenversicherung?
Oder? Genau, wo die Versicherungen sagen, also die Krankenversicherungen sagen, wir erkennen diesen ausgebildeten Beruf aber an als jemanden, der Menschen berät, hilft, therapiert, wie auch immer, und den Leuten
zahlen dann entsprechend
und zahlen das auch, weil wir das anerkennen. Wie wenn der Leute, wenn du nur Einlagen für deine scheiß Füße brauchst, zahlen wir ja auch zum Teil oder so. Und dass man zumindest das sagt, dass man sagt, okay, keine Ahnung, die Leute zahlen vielleicht dann 10 Euro selbst und 30 Euro werden von der Krankenkasse pro Stunde bezahlt. Das wäre ein harter Stundenlohn, aber ich selbst für weniger oder so, ne? Dass man das, also warum sollten die Versicherungen dagegen sich verschließen, wenn man sagt, okay, wir haben hier ein Konzept von einem Ausbildungsberuf, weil irgendwie müssen ja Ausbildungsberufe anerkannt werden, so. Die müssen ja auch vorher andere Sachen anerkennen, so. Und wenn man das schafft, das anerkennen zu lassen, weil man nachweisen kann, wir haben gute Leute, die ausbilden, wie auch immer, und dass sie dann sagen, okay, ja, wir sind auch bereit, da anteilig oder auch voll vielleicht zu bezahlen.
Das könnte funktionieren, tatsächlich.
Ich mach kurz die Heizung aus, weil die anfängt zu viel.
Ja. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass das irgendwie ein Konzept sein kann, dass du sagst, wie du es beschrieben hast, ne, du kreierst einen neuen Beruf mit einer kürzeren, sag mal, Ausbildungszeit, mit der Hoffnung, dass die Leute, die dann diesen Beruf ausüben, anderen Leuten irgendwie für wenig Geld in einem Rahmen irgendwie Unterstützung geben können, wo dann letztendlich eine Krankenkasse sagt, ja, ein gewisser Teil der Beiträge, die ich habe, die haben ja auch so einen Topf, wo sie sagen, naja, das geht dafür und dafür drauf. Einen gewissen Teil davon können wir auch locker machen für die mentale Gesundheit von Menschen.
Ja, und ich sag mal so, und Psychologen würden vielleicht entlastet werden von so, wie soll ich sagen, das klingt total abwertend, aber von kleineren Problemen, so nach dem Motto, weiß ich nicht. Du hast eher Zeit für den Selbstmordpatienten anstatt für jemanden, der ein bisschen Schulangst hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, also ich möchte da keine Wertung reinbringen, aber dass man sagt, okay, die Wartelisten werden geringer, weil Leute mit einer Schulangst, was ja auch absolut ein Problem ist, aber die können dann vielleicht eher zu denen dann noch gehen, weil die eher dann dazu qualifiziert sein können, weil sonst könnte man ja als Psychologe auch argumentieren, hä, warum soll ich ja Psychologie studieren, wenn mir jetzt alle Leute, wenn das auch anders viel einfacher geht. Dann könnte man trotzdem sagen, erstens, du verdienst viel mehr, zweitens, du hast eine Befugnis für bestimmte Sachen noch, weil du dafür besser ausgebildet bist.
Also wie so Psychologe Light eigentlich.
Ja, genau. Ja. Und das wäre so ein bisschen das, wo ich denke, ermögliche das doch den Leuten auf einem Weg und so kannst du doch ein Bedarf, der da ist, den sich in Zahlen messen lässt, abzudecken. Und ich glaube, was gibt's Besseres für einen Staat auch als eine gesunde Gesellschaft? So, ne, du hast diese Burnout-Thematiken, die Leute fallen aus dem Beruf raus. Und allein aus dieser Perspektive, meinetwegen auch aus der finanziellen Perspektive, ist das doch für einen Staat super, wenn da Leute gesund sind, mental wie körperlich. Und daran sollte doch irgendwie dann weniger gespart werden. So.
Im Grundsatz völlig richtig. Und ich glaube auch, dass das auf Papier wunderbar funktioniert. Ich glaube auch, dass es außerhalb des Papiers irgendwie gut funktionieren könnte. Mir fehlt halt nur
Einblick darin,
wie es funktioniert. Also mir fehlen halt so viele Informationen gerade, dass ich sage, ja, klingt irgendwie alles smart. Würde ich so unterschreiben, lass mal machen, irgendwie, klingt cool.
Aber allein der Aspekt, wie kommt man denn so ein Anerkennungsprogramm für eine Ausbildung?
Genau, also was ist so der Inhalt der Ausbildung? Wie kriegst du das Ding akkreditiert? Ne? Mhm. Wie viele Leute haben da Bock drauf? Mhm. Was sind die Alternativen? Mhm. Wie lange dauert das quasi, so ein Konzept zu entwickeln? Ne? Bis du tatsächlich erst die ersten Leute hast, die das dann machen? Ne? Mhm. Was sind so die Skills, die benötigen? Wie lang sind die Wartelisten wirklich? Mhm. Wie viel davon ist Bullshit? Also im Sinne von, wie du gesagt hast, sind es eigentlich so Lappalien, wo man sagt, ja, das besprecht das, also bequatscht das mit deinem Freund oder mit deiner Freundin oder wie auch immer. Das
ist kein Grund. Aber davon will ich ja weg.
Ja, ich sage ja nur, ne, genau, also, aber es gibt, ich würde schon sagen, es gibt halt auf diesem Basis gibt es so einen kleinen Prozentsatz, wo du sagst, Alter, ernsthaft? Du willst einfach nur reden. Das ist wirklich gar nichts.
Das ist schon davor eine Anamnese. Ich glaube, bevor du auf die Warteliste kommst, wird quasi ein Gespräch geführt, um zu sagen, die Person, die werden
meistens überwiesen
vom Hausarzt und so. Genau. Okay. Ich glaube nicht, dass die da jetzt schon Leuten unbedingt Plätze wegnehmen, sondern du bist ja schon nur drauf, wenn es irgendwie relevant ist.
Aber weißt du, aber klar, dieser Einblick fehlt mir jetzt. Ich kenne die Prozesse gar nicht. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, ja, wäre cool, wenn man das irgendwie hinkriegt. Vor allem, weil ich halt auch glaube, dass das jetzt irgendwie, das klingt immer so doof, aber das ist einfach dieser Wandel, den wir jetzt auch miterleben, die letzten 10, 20 Jahre, also das mit dem Aufkommen des Internets und Informationsüberflut und Änderung der gesellschaftlichen Strukturen, plötzlich die Angst vor, brauchen wir überhaupt noch menschliche Jobs und so. Also das sind so viele Dinge, die halt so in so einem schnellen Umfeld irgendwie passieren. Mhm. Ich halt glaube, dass halt einfach dass immer mehr Leute leider irgendwie aus diesen Mustern halt irgendwie nicht mehr sehen können und dann plötzlich Probleme bekommen, weil sie merken, scheiße, dieses typische Konzept von, naja, ich mache halt irgendwie eine Schule, ich mache danach Ausbildung und gehe danach arbeiten, mal bis zu meiner Rente, keine Ahnung, ob das noch funktioniert, ne? Und wenn du halt keine klaren Strukturen hast, keinen vorgefertigten Plan, wie ein Leben zu leben ist und sich das Leben einfach so schnell ändert, dass du einfach agieren musst und gucken musst und flexibel entscheiden musst, dass halt immer mehr Leute da auch Gesprächsbedarf haben und ein bisschen Halt suchen. Mhm. Und vielleicht könnte das auch so eine Möglichkeit sein, doch immer mehr Halt zu geben, wenn es auf einmal heißt, ja, dein Job, das, was du bisher gemacht hast, wird einfach nicht mehr benötigt, sorry.
Mhm.
Oder, ne? Ja. Das machst du halt dann, ne?
Ja, ja, und das ist ja das, was ich auch schon so mitbekomme, ne? Beim Kindertraining, so im Umfeld von Freunden und so weiter und so fort. Es ist immer so dieses Gefühl, jeder ist glücklich darüber, wenn jemand da ist, der irgendwie einem zuhört und irgendwie vielleicht eine gewisse Minimalkompetenz in Kommunikation, sage ich mal, besitzt. Und jetzt nicht nur jemand ist, der vor dir sitzt und sagt, ah, das tut mir aber leid. Das ist ja schade. Ah, ja, da würde ich aber auch traurig sein. Ne, sondern so ein bisschen lösungsorientiert denkt oder was weiß ich nicht. Und ich glaube, dass das super wäre, wenn davon mehr Leute unterwegs wären. So. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen Pädagogiklehrer, ich glaube, dass das Fach Pädagogik zum Beispiel auch da viel zu beiträgt, so ein bisschen dieses empathische Gefühl zumindest so ein bisschen zu, nicht abzuwerten, so nach dem Motto, ich bin Mathe, Physiklehrer und alles, was menschlich ist, brauche ich nicht, so, weil Gefühle sind so, sondern, dass man irgendwie wahrnimmt, okay, es gibt immer eine Perspektive des anderen und wie würde es mir in der Situation gehen und so. Und ich glaube, das ist so eine Grundfähigkeit, die nicht zu kurz kommen darf und sollte und gerade in der Schule auch gefördert werden kann, damit eben vielleicht auch irgendwann, das wäre das andere Konzept, wenn wir keine Ausbildung schaffen können, vielleicht jeden Menschen einfach so auszubilden, dass der so eine Freundschaftskompetenz hat. So nach dem Motto, ne, ich kann mit meinem besten Kumpel reden, weil nicht nur, weil der irgendwie sagt, ja, scheiß auf die und mach irgendwas anderes so, sondern dass man sagt, okay, wir können uns auf einer guten Ebene unterhalten, wo beide irgendwie was von mitnehmen können. Mhm. Das wäre auch cool, wenn man das schafft irgendwie, wenn man das durch, keine Ahnung, durch eine allgemeine Bildung, sage ich mal, so mitgibt. So nach dem Motto, hey, seid füreinander da, das und so ist wichtig, es ist kein Zeichen von Schwäche, traut euch zu reden und nicht so dieses Ellenbogengesellschaft, nee, du musst gucken, dass du der Beste bist, du musst dich durchsetzen, vertrau niemandem und so, ich finde, das konkurriert ja so ein bisschen gerade auch so dieses Denken.
Ja, wobei ich glaube halt, dass es halt einfach, wie du auch gesagt hast, es ist einfach nur zu kurz gedacht, zu glauben, dass es, wenn du in einem bestimmten Bereich irgendwie smart bist, also mal angenommen, du bist jetzt voll auf Ellenbogen, bist der Hardcore-Ellenbogen-Mensch so, und hast Bock einfach, ne, der krasseste.
Hast halt sehr viel Ellenbogen trainiert.
Ja, hast halt richtig Bock, irgendwie irgendwas Krasses zu machen. Du willst halt der Allertollste sein. So.
Dann, wie keiner vor dir war.
Dann ist es halt, du kannst halt sagen, ja, ich bin halt total smart in, weiß nicht, Physik oder so. Und ich mache jetzt irgendwas Cooles mit meinen Physik-Skills oder was weiß ich. Und dann kommst du immer wieder an den Punkt, wenn du wirklich was Großes aufbauen willst, dann kommst du nicht dran vorbei, auch mit Menschen gut umgehen zu können. So. Das heißt, dieser Skill zu sagen, und das lernst du halt in Freundschaften, Beziehungen und so weiter. Wie kann ich ein guter Mensch sein? Also wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich, ne? Wann ist es okay, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun, ne? Empathie zu entwickeln und sowas.
So moralischer Kompass, so Werte,
ja,
Normen.
Ich glaube, jeder, der glaubt halt, ja, ich muss einfach nur krass sein in einem bestimmten Fachgebiet oder in einer Reihe von Fachgebieten, aber ich kann halt trotzdem menschlichen Arsch sein. Der ist halt einfach, glaube ich...
Menschlichen Arsch.
Ja, der ist halt ein Arsch, aber der kommt halt auch nicht weit. Der kommt halt immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, wo die Leute ihm dann sagen, hey, du bist einfach ein Arsch, kein Bock mehr mit dir irgendwas zu machen. So, lass mich in Ruhe.
Selbst wenn du gerade, sag ich mal, großer Firmenkonzernchef bist oder so, irgendwann ist der Punkt, wo du dann einfach die guten Leute, sag ich mal, verlierst, weil die sagen, warum soll ich mir das gefallen lassen? Dann gehe ich einfach zu einer besseren
Firma. Das ist halt dieses, das ist was, was mich so ankotzt halt irgendwie, wenn man, viele gucken ja so ein bisschen zu Steve Jobs auch auf, ne, so nach dem Motto, boah, der hat mit Apple voll die krassen Sachen gemacht und der war so irgendwie der CEO der letzten Jahrtausende, so der krasseste von allen. Der war halt, man sagt, der war halt ein Arsch. So.
Das war so eine Doku letztens
und so, ne? Also viele Filme. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, kann sein, dass es bei ihm gut funktioniert hat und er ein Arsch sein konnte, aber irgendwas hat er gemacht, was die Leute trotzdem irgendwie am Ball gehalten hat, ne? Und ich glaube halt, viele denken so, okay, das ist halt so ein Fehlschluss, zu sagen, ja, wenn ich ein Arschloch-Mensch bin, Hauptsache ich bin krass in dem, was ich tue, dann werde ich so erfolgreich wie Apple, Steve Jobs mit Apple, so. Und dann denke ich mir so, nein, einfach, du kannst auch einfach ein netter Kerl sein, du kannst einfach ein netter Mensch sein, auf deine Mitmenschen achten, empathisch sein und gucken, dass du halt den Leuten irgendwie hilfst und nicht einfach irgendwie nur deinen eigenen Wohlstand und deinen eigenen Erfolg im Kopf hast. Und ich glaube, das funktioniert halt auf Dauer halt und viel besser. Und ich glaube, dieses Bild muss wieder ankommen. Ne? Zum einen zu sagen, ja, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich halt den Mumm, irgendwie darüber zu sprechen. Und B, dann auf der anderen Seite halt den Leuten klar zu machen, hey, es ist halt auch wichtig, dass du anderen Halt gibst und so anderen irgendwie zuhörst und versuchst, deren Probleme zu lösen, nicht nur, weil ich bin.
Und vor allem profitierst du auch selber davon.
Ja, eben.
Es ist ja nicht mal nur so,
du schaffst halt so krasse Beziehungen und das ist halt viel mehr wert als, hey, ich bezahle dir viel Geld, arbeite jetzt für mich. Sonst funktioniert halt nicht, glaube ich.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Nur diese falschen Vorbilder, die müssen halt, oder diese Trugschlüsse, die
kommst da du, genau,
die müssen halt weg.
So. Ja, auch bei Steve Jobs fällt mir ein, dass es auch so war, dass der, wenn der irgendwelche so Keynotes gehalten hat und so, dann haben ja selbst Leute, die ich vorher nicht kannte, ich glaube sogar meine Mama mal oder so, die haben so gesagt, ach, wie charismatisch der so ist und so, ne, wo man sich so denkt, jemand, der so eine nette und so eine positive irgendwie Ausstrahlung, wie er dann auf der Bühne hatte, ich habe keine Ahnung von ganz Lux, ne, da hat er auf jeden Fall schon mal mehr gehabt, als er ist einfach ein kalkulierendes Arsch, glaube ich, weil ich glaube, dass es schwer ist, dann doch so aufzutreten, wenn du einfach nur ein Arschloch bist. Wahrscheinlich mag er in gewissen Formen bestimmt gewesen sein. Ich möchte da überhaupt gar nichts verteidigen. Nur ich glaube, dass solche Leute dann nicht so öffentlich wirksam arbeiten können, wenn die wirklich solche abgrundtiefen Penner sind, wie das, was man so erlebt hat.
Ja, ich glaube auch, dass da einfach vielleicht irgendwie so diese zwei, drei Beispiele, die da so im Raum irgendwie stehen, so nach dem Motto, ja, als er irgendwie einen Prototypen von einem iPad gesehen, von einem iPod gesehen hat, hat das Ding ins Aquarium geworfen und gesagt, das ist nicht gut genug und so.
Okay.
Ja, kann sein, dass er das gemacht hat, aber vielleicht war er trotzdem die anderen, vielen anderen Facetten der finalen Situation einfach ein lieber Kerl. So. Und man sieht, also viele sehen halt einfach nur dieses, okay, er war ein Arsch, das gut funktioniert und sind jetzt einfach Arschlöcher und sind einfach unfreundlich zu ihren Mitarbeitern und so. Ich glaube, das funktioniert halt nicht und ja, also ich glaube, du kannst halt, wo kam er eigentlich her? Ich glaube, ne, aus dieser
Mental Health
Ding. Genau, und ich glaube halt, dass da einfach die Awareness einfach erstmal da sein sollte. Das finde ich, kann man halt gut auch in der Schulzeit und so vermitteln und von daher.
Oder beim Podcast
oder über Instagram oder was weiß ich dann.
Vielleicht ist das dann der Podcast, der Whopper ist. Vielleicht kann der genau sowas vermitteln und deswegen grenzt er sich ab von Big Mac Podcast.
Mal gucken.
Ja, spannend.
Krass.
Voll schön.
Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu eurem Frühstückstreffen da.
Ja. Das Frühstück war gut. Nee, das war exakt das, worüber ich mir so durch dieses Frühstück auch Gedanken gemacht habe, was ich eben so gelernt habe und wo ich wieder coole Einblicke so reingekriegt habe, wo ich dachte, wie spannend es doch manchmal ist, einfach Leuten zuzuhören. Weil man sich so denkt, krass, das hätte ich jetzt selber nie, ich setze mich ja nicht zu Hause in eine Google-Wohngruppensituation und denke mir dann von irgendwas, also ich bin nicht so ein Wikipedia-blaue Linksklicker, so. Und deswegen schön. Ein Pro für Gespräche.
Check.
Finde ich gut. Aber das war mein WGDW.
Ja.
WGDW bei dir?
Ich hatte Urlaub letzte Woche. Ich war für 4 Tage in London. Das war mein Geburtstagsgeschenk.
London Calling.
Yes. War cool. War richtig cool. Ich war ja schon ein paar Mal dort und diesmal...
Ein paar Mal?
Ja.
Nicht nur einmal?
Nee, vorher auch schon mal. Also ich war einmal so ein Wochenendtrip dort.
Das wusste ich, glaube ich.
Dann war ich halt, habe ich dort studiert ein halbes Jahr.
Genau,
danach das wusste ich. Danach war ich nochmal dort für ein paar Tage, nochmal so ein Wochenendtrip mit Alessandro.
Ich weiß nicht, ah, doch, stimmt, das weiß ich noch, genau. Stimmt, ja.
Und diesmal halt nochmal und es war halt cool, weil auf der einen Seite war es eine Kombination aus Freunde treffen, von die da noch wohnen, Dinge wieder tun, die mir gefallen haben und halt neue Dinge auch entdecken.
Wollen wir direkt den Tipp geben?
Was?
Wenn ihr mal in London seid,
dann...
Das gebührt dir. Ich habe gerade genug Redeanteil gehabt.
Dann müsst ihr auf jeden Fall eine Pizza bei Pizza Pilgrims essen. Das ist cool. Das sind unsere zwei Brüder, die sind durch ganz Italien gereist.
Die sieht gerade so glücklich aus, wie als würde er gerade ein Kind kriegen.
Ja.
Also schon bekommen haben, also nicht während. Ja. Vergessen wir das.
Glücklich. Die Story ist halt einfach cool, finde ich. Das sind zwei Brüder, die sind durch ganz Italien gereist, um nach der perfekten Pizza zu suchen. Das heißt, sie haben überall so Kurse gemacht, haben sich mit so Leuten unterhalten, wie muss die perfekte Pizza sein, bla bla bla. Mhm. Nach einem Jahr kamen die zurück und haben angefangen, so Food-Trucks-mäßig Pizza zu backen. Das heißt, die haben so ein Wägelchen umgebaut, haben so einen Holzofen reingestellt, haben angefangen, so Pizza zu backen.
Mhm.
Und dann hat es gut funktioniert und dann haben sie ihren ersten Laden aufgemacht und haben nur Pizza angeboten, so fünf Pizzen. Voll ist basic stuff, also gar nicht irgendwie fancy, einfach nur Margherita oder Salami,
Prosciutto,
irgendwie fertig, sowas. Ja. Ne? Und das hat voll gut funktioniert. Und dann ist mittlerweile haben die irgendwie 20 Läden oder so in London.
Ach, die haben so viele.
Ja, an jeder Ecke findest du so einen Laden mittlerweile.
Wart ihr in dem, wo wir auch waren, oder wart ihr
in anderen? Ja, waren in dem, okay. Wo wir auch waren, weil das ist so der.
Ach, das ist so der. Ist es so?
Ja.
Ah.
Glaube ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht. Okay. Ich meine schon einer der ersten auf jeden Fall. Und die Pizza ist gut, also es ist einfach nur eine gute Pizza.
Es ist schon die beste Pizza.
Ja, finde ich auch. Aber es ist jetzt nicht so, weil die meisten denken dann so, boah, irgendwas muss an der Pizza so besonders sein. Mhm. Was ich sagen wollte, ist, es ist einfach eine gute, simple Pizza. Es ist einfach nicht fancy, es ist nicht irgendwie mit irgendwelchen Special-Zutaten. Es ist einfach nur die Basiszutaten, gut gemacht, gut kombiniert, fertig.
Ja. Einfach perfekte Teigdicke, super Tomatenmark, gute Käse.
Gute Käse.
Fertig ist die Nummer.
Ganz easy. Wow. Und was mich überrascht hat, war auch cool, es gibt super viele geile vegane Restaurants mittlerweile.
Mhm.
Ich erinnere mich so, vor 2-3 Jahren war es halt eher, ja, man hat mal irgendwo was gefunden. Mhm. Und ich weiß ja noch, als wir da rumgereist sind, dachte ich mir auch die ganze Zeit so, hey, scheiße, Mann, was soll ich denn hier essen? Und irgendwie gab es halt irgendwie nicht so viel. Und mittlerweile an jeder Ecke.
Okay.
All vegan, Chicken Wings, irgendwelche anderen Special-Sachen, wo du sagst, okay, das ist halt irgendwie, ja, geil, hat sich irgendwie auf jeden Fall gewandelt.
Mhm.
Das war auch schön zu sehen. Und ja, war auf jeden Fall ein cooler Trip, wir hatten gutes Wetter, hat Spaß gemacht und ja.
Voll geil. Aber du hast gesagt, du bist so ein bisschen ernüchtert auch, oder? Also so ein bisschen entzaubert, weil für mich ist immer noch, auch durch diese, wie lange war ich bei dir? 3 Tage oder eine Woche?
Eine Woche.
War eine Woche, war ich eine Woche bei dir. Bei seinem Videos Auslandssemester. Und mich hat London voll in seinen Bann auch so gezogen, weil ich so diese industriegraue Sherlock Holmes-Charme, ich finde, das trifft für mich voll und das habe ich total geliebt und das fand ich so cool. Das hat mich total irgendwie begeistert. So.
Ja.
Und das ist auch das, was ich so ein bisschen immer in Hamburg so vielleicht gesehen habe. Also weil das war für mich das Äquivalent, weil ich Hamburg auch einfach eine schöne Stadt finde, weil es auch so wie im Wasser so ein bisschen neblig manchmal. Und es ist einfach so irgendwie eine coole Atmosphäre da herrscht für mich. Aber du kamst wieder und du hast das erzählt, wie du es gerade erzählt hast. Aber es wirkte nicht mehr ganz so begeistert, wie ich das in Erinnerung hatte.
Ja. Das Ding ist halt, ich habe vor 2 Jahren, als ich so diesen Berufseinstieg gemacht habe und fertig im Studium war, dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Und da war für mich eigentlich London so die Stadt, in die ich gehen wollte, weil ich mir dachte, okay, du hast so viele Möglichkeiten dort, es gibt so viele spannende Firmen, so viele spannende Themen, so viele spannende Projekte, du hast so ein cooles Umfeld, alle sind irgendwie am Machen, am Tun, alle haben Bock, irgendwas zu erreichen, weil, was man wissen muss, viele Leute kommen halt aus anderen Ländern halt nach London, um halt irgendwie was Cooles zu machen, weil es in ihrer Heimat keine Jobs gibt oder nicht so coole Jobs gibt und gefühlt sind dann nur Leute unterwegs, die Bock haben, irgendwas zu erreichen. Das sind jetzt wenig Leute, die einfach nur so rumpimmeln und sagen, ja, mein Leben ist doof, aber ich will es auch nicht dagegen tun, sondern alle Leute kamen aus irgendeinem Grund in die Stadt.
Weißt du, warum es London ist? Ist es einfach ein Zufall so gewesen?
Ich glaube, du kannst halt, ich würde einfach mal vermuten, du kannst relativ
also klar,
einfach auch da halt hinkommen und ein Visum bekommen. Also ich glaube, du hast da nicht so die.
Und es ist Englischsprache. Englischsprachig, einfach Visum, moderne Stadt.
Was labere ich denn? Visum? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt eigentlich war. Weil theoretisch kannst du ja, ich weiß nicht, ob es zukünftig noch so sein wird, aber du konntest ja bis vor kurzem dann auch in UK einfach so arbeiten. Braucht es ja keinen
Zweck. Also falls ihr es später hört, wir sind noch vor der Brexit-Zeit.
Ja, genau. Also du konntest ja irgendwie, du kannst ja jetzt einfach in Paris einen Job annehmen, du brauchst ja kein Special-Visum.
Glaube ich zumindest.
Glaube ich auch. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wie so ein Ding so. Ich glaube, halt, Englischsprache macht viel aus. Und
ach, du brauchst ja auch in Deutschland ein Arbeitsvisum und so, glaube ich, oder? Gibt's ja auch.
Ja, aber ich glaube, du kannst halt innerhalb der
EU
kannst du, genau, kannst du überall arbeiten. Ich glaube, das, aber ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls, was ich glaube, ist halt einfach, dass viele Unternehmen auch Leute suchen halt, die anderssprachig irgendwie Skills mitbringen. Weil die haben halt auch viele, also im Finanzbereich ist halt viel los, aber auch viel im Agenturgeschäft haben die, glaube ich, ganz relativ viel.
Also du auch so eben gesagt hast, war schon auch sehr spezialisiert für das Finanzwesen so ein bisschen. Also es ist schon so ein Finanzmelting-Pot so. Also
auf jeden Fall, aber auch, glaube ich, so andere so Branchen, die du halt sehr stark da auch vertreten hast. Das Werbeindustrie ist, glaube ich, relativ krass dort.
Okay.
Und vermute ich gerade. Und
ja,
kann mir halt vorstellen, wenn du halt viele Kunden dann auch halt zum Beispiel in Deutschland hast oder in Spanien, dass du halt auch gerne Mitarbeiter hättest, die perfekt Deutsch können, perfekt Spanisch können und so weiter. Und ich glaube, da kommt so viel einfach zusammen. Und es verspricht halt auch viel. Ne? Ich glaube, das ist Europas, eine der größten Städte in Europas mit 8 Millionen oder so, mit Einwohnern. Ich
habe sehr viel Ahnung von Erdkunde.
Das ist halt so das Dreifache von Berlin. So. Und Berlin ist halt auch ein relativ groß. Also ich glaube halt, da zieht es die Leute einfach hin, weil du merkst, okay, es ist einfach
viel. Und weil Schöller kommst daherkommt.
Und Schöller kommst.
Ja. Und Madame Tussauds.
Auch das.
Wie man die mir in der Schulzeit so gelehrt hat.
Ja, und dann, damals dachte ich halt, okay, geil, Großstadt, viele Menschen, ganz viele Möglichkeiten, du triffst so viele spannende Charaktere, was kann es Cooleres geben als so eine Zeit, in der du dich dann auch selber weiterentwickeln kannst, ne? Weil, wie du gesagt hast, je mehr Menschen du triffst, je mehr Gespräche du führst, desto größer wird dein Horizont einfach, so wie du das Gespräch heute hattest, habe ich mir erhofft, dort halt
jeden
täglich
Tag
zu haben, mit verschiedensten Menschen, die dann von ihrer Geschichte erzählen, wo sie herkamen, was sie gerade tun, wo sie hinwollen. Und ich dachte, diese Stadt inspiriert mich halt in allen möglichen Arten. So. Und dann dachte ich mir so, boah, geil, was gibt's Cooleres? Und jetzt so nach 2 Jahren Berufseinstieg.
Erfahrung. Die Haare sind grauer geworden.
Haare sind grau. Alles gesehen, ja. denke ich mir halt so, ja, es wäre immer noch irgendwie interessant. Aber nicht mehr, glaube ich, der Ansatz, den ich wählen würde, um jetzt quasi für mich selbst zu entscheiden, was ich als nächstes tun möchte. Also ich glaube, dass es, also für mich einfach der Reiz nicht mehr so da ist, zu sagen, ich brauche quasi, ich bin bei Null und ich brauche ganz viel Input. Und ich denke, okay, ich habe jetzt schon so ein paar Dinge gesehen, ich weiß jetzt eher, was ich will.
Willst du selber der Mentor sein?
Das nicht unbedingt, aber ich muss halt nicht mehr bei Null anfangen, sondern ich kann halt jetzt gezielt, könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich will zu dieser, meinst du, zu dieser einen Firma in London oder zu dieser
einen Firma? Ich wollte sagen, die kann auch in London sein, genau, aber muss halt.
Aber genau, es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich bin wie ein weißes Blatt Papier, ich brauche jetzt ganz viel Input, sondern ich habe gesagt, okay, ich kenne den Rahmen schon mal, ich brauche immer noch ganz viel Input und Ideen, aber die kann ich mir halt gezielter suchen, dafür muss ich nicht einfach mal so random in die Stadt und hoffen, dass was Cooles passiert, sondern, also ich brauche nicht mehr diesen Funken, sondern ich weiß, okay, da geht's hin und ich brauche trotzdem noch ein paar Inspirationspunkte, aber ich kann die jetzt gezielt suchen. Ich weiß auch ganz genau, wonach ich suchen muss. Das hatte ich halt vor 2 Jahren noch nicht. Deswegen ist dieser Reiz halt nicht mehr so groß, wie er damals
war. Verstehe, ich muss gerade so ein bisschen an so diese, so, was man immer so hört, so Models oder so Medienleute, die dann so sagen, ich fahre nach Berlin und dann gehe ich dann die Nacht hin, irgendwas passiert mit mir.
Ja.
Also hoffentlich was Positives. Aber und irgendwie werde ich schon angesprochen oder ich suche mir den und ich socialize und connecte und so. Aber ich habe jetzt nicht den, ich sag jetzt nicht, ich bin Moderator und will zum ZDF, sondern ich will
alles. Genau, und du willst dich auch mal treiben lassen vielleicht.
Genau.
Und gucken, was sich gut anfühlt und was
nicht. Das finde ich, kennt man hier so ein bisschen von Berlin, so hört man so, finde ich, hat man da so das Gefühl. Und das beschreibt vielleicht auch, was du mit dem Finanzwesen oder mit deiner Branche, sag ich mal, eher so ein bisschen, wo du dich für interessierst, für London jetzt eben so erklärt hast. Und ich kann voll nachvollziehen, dass man immer dann sagt, okay, ich habe jetzt Sachen gesehen und weiß jetzt so ein bisschen mehr, was ich will und was ich nicht will. So wie man so seine erste Beziehung hatte, zweite Beziehung, dritte Beziehung, so. Und dann vielleicht so nachdem man so weiß, okay, jetzt weiß ich so ein bisschen mehr, was mir wichtig ist, was mir nicht so wichtig ist und so weiter und so fort. Und alles, was ich jetzt in Angriff nehmen kann, kann ich mich bewusst für entscheiden und muss nicht mehr, bitte sprich mich an, hoffentlich mag sie mich, sondern ich kann auch aktiv sagen, hey, ich finde dich gut und
so. Ja. Ne? Ja, weil ich finde halt diese, wenn du mal so, wenn ich zurückdenke und mir da so mal überlege, was habe ich eigentlich dort gemacht, dann war es auch viel so wirklich ausprobieren, ne? Bin ich mal da irgendwelche Cafés gegangen, wo ich sonst nie hingehen würde, habe mir da mal eine Ausstellung angeguckt, wo ich da am Ende gesagt habe, war echt langweilig, so war ich da. Bin mal auf ein Konzert hier oder habe mal da irgendeine Lesung besucht, ach, was weiß ich. Also ich habe einfach ganz viele verschiedene Dinge gemacht.
Er hat nicht nur intelligente Sachen gemacht, er hat auch
Ich habe auch Laufen genossen. Ohne Ende und so.
Das lag ganz klar. Ich habe Lesungen besucht, ich habe
Galerien besucht. Aber auch, dass ich saufen war, war alle klar, glaube ich. Dass ich halt das andere gemacht habe, das war was Besonderes, deswegen habe ich es hervorgehoben.
Ja, klar.
Und da habe ich halt oft einfach probiert und dann gemerkt, ich weiß, warum ich nie zu der Lesung gegangen bin. Ich finde es einfach langweilig. So. Ich kann auch nichts abgewinnen. Mm. Oder, interessant, ich sollte häufiger mal zu, weiß ich nicht, in so ein Museum gehen, wo man so Dinosaurier sieht, weil irgendwie finde ich das spannend.
Oder Sachen anfassen kann oder so.
Genau. Cool, ne? Oder was ich total spannend fand, waren so diese Meetups, so, wo du gehst halt hin, triffst halt irgendwelche Leute, die gerade eine coole Idee haben und die erzählen davon. Das habe ich da halt kennengelernt, gibt es hier auch, wie sagt er mehr. Und hier habe ich es dann auch ein paar Mal wiederholt. Und
so Pitch-Runden quasi, genau. Ohne dass du jetzt direkt den Verkaufszwang dahinter hast, sondern eher so Vorstellung einfach.
Genau, oder? So, hey, cool, interessante Idee, cooler Typ, lass mal reden. Oder cooles Mädel, lass mal reden. Bla. Und da habe ich ja viel ausprobiert. Und ich finde, als wir jetzt auch zuletzt da waren, haben wir irgendeine Ausstellung besucht und das gemacht. Und ich dachte mir, ich brauche das jetzt nicht doch mal. Es war zwar cool, aber ich brauche nicht noch mal für mich die Bestätigung, brauche ich es oder brauche ich es nicht, sondern ich weiß es jetzt einfach schon. Und es gibt vielleicht andere Dinge, die ich ausprobieren muss, aber das ist halt beliebig irgendwie schwierig, sich dann treiben zu lassen und darauf zu treffen, sondern ich will es jetzt lieber gezielt steuern, weil ich halt eher weiß, in welche Richtung. Und da brauche ich halt nicht nur mal von Anfang an
hier mal so. Weil du kriegst ja eh nicht alles. Also ne, das ist ja so ein Riesenangebot. Weil ich wollte gerade sagen, man könnte jetzt ja als Gegenargument dir sagen, quasi nach dem Motto, naja, nicht jede Lesung ist gleich. Vielleicht ist eine von 10 Lesungen, die dich weghaut und so. Aber wenn du so denkst, müsstest du ja alles machen auf der ganzen Welt. Immer. Jede Sekunde müsstest du ja irgendwas Krasses machen. Und so.
Das funktioniert halt einfach nicht. Was halt der Punkt ist, ich glaube halt, dass Großstädte ähnlich ticken. Was ich sagen will, ist, damals war für mich London so der eine Ort. Mhm. Es gibt nichts Vergleichbares. Das ist super cool. Mhm. Du hast unendlich viel Angebot, bla. Mittlerweile bin ich da etwas ernüchtert und sage, naja, Berlin ist ähnlich cool. Oder was ist mit New York? Wie wär's mal in Tokio? Also ich glaube halt, dass diese Städte ähnliches Angebot haben, mit anderen Nuancen, aber im Kern sind die Trends oder die Mindsets ähnlich. Dadurch, dass wir auch so vernetzt sind, wenn jetzt jemand eine neue Idee hat, dann hatte die wahrscheinlich mindestens eine Person irgendwo anders auch in einer großen Stadt und irgendwie kommt das alles gleichzeitig hoch. Und dadurch ist halt London zwar immer noch cool, aber nicht der eine Ort, sondern es ist halt einer von vielen. Und deswegen müsste ich jetzt nicht sagen, ich muss da jetzt nicht unbedingt nochmal hin, weil es mir irgendwas Besonderes gibt, sondern hey, wie wär's mal vielleicht mit New York oder wär's mit Tokio oder wär's mit einer anderen Großstadt, um da mal reinzuschnuppern. Aber auch da würde ich halt eher gezielt nach den Dingen gucken, die mich jetzt wirklich interessieren und nicht einfach mal so random alles ausprobieren.
Außer man macht da Urlaub. Ne? Also du meinst jetzt schon mit Jobsperspektive, oder? Also
ja, aber auch so urlaubstechnisch. Also wenn ich jetzt
aber das ist auch mal cool, reinzugehen und sich einfach treiben zu lassen und einfach zu gucken, was passiert hier gerade.
Das schon, so, oder? Das schon.
Also das hast du ja auch von London
erzählt. Vielleicht, cool, aber vielleicht halt nicht mehr zu diesem hundertprozentigen Treiben. Also so ein bisschen kontrolliert eher. Ja, gut, weil ich einfach weiß, manche Dinge finde ich einfach totlangweilig. Ja. Warum sollte ich sie halt tun? Ne? Auch wenn, du hast recht.
Ach, du meinst es eher auf dieser ich muss alles ausprobieren Ebene und nicht auf der ich gehe einfach mal auf die Straße und guck mal, was passiert.
Nee, das nicht.
Okay, sondern, ja, das so. Okay.
Okay, der City Guide sagt mir jetzt, ich müsste in Tokio in die und die Ausstellung gehen und das Museum ist super krass. Aber ich sage, ich finde Museumsbesuche langweilig, weil da habe ich auch drüber nachgedacht. Ein Museumsbesuch hat mittlerweile in der jetzigen Zeit einen ganz anderen Stellenwert für mich. Weil heute Abend ist zum Beispiel auch die Museumsnacht hier in Köln.
Ach, ist es?
Ja. Und ich dachte mir so, holst du jetzt für 20 Euro ein Ticket und gehst in irgendein Museum, wo du weißt, dass es inhaltlich dich gar nicht irgendwie packt. Und ich habe so, warum? Warum soll ich das tun? Ja, auf der einen Seite mal was komplett Neues zu hören, zu sehen, wahrzunehmen oder auch mal bewusst noch zu sagen, ich gebe dem zweiten Ganzen eine zweite Chance.
Ja, klar, Horizonterweiterung, bla bla bla.
Aber was ist die richtige Entscheidung? Und dann mache ich heute Dinge, von denen ich weiß, auf die habe ich Bock und denen widme ich halt meine Zeit. Und ehrlich gesagt denke ich mir halt, ja, man kann ganz viel ausprobieren und sich immer wieder im Ganzen immer noch mal eine Chance geben. Auf der anderen Seite ist halt Zeit auch limitiert. Und ich finde es halt völlig legitim zu sagen, nee, ich verzichte bewusst auf einen bestimmten Input, der mich echt vielleicht...
Vor allem nur, weil das Angebot da ist, ne? Also du kannst ja auch so, die Museen sind ja morgen auch noch in Köln. So. Und das heißt, du kannst, wenn eins von diesen Museen dich interessiert, kannst du ja auch bewusst da hingehen.
Dafür brauchst
du nicht diese komische Museumsnacht, die an so ein anders nach dem Motto, so ein, klingt so böse, das ist gar nicht so gemeint, aber so ein inoffizieller Zwang, so nach dem Motto, hey, jetzt ist ein Special Event, mach's doch jetzt. Und du denkst dir so, ja, nee, wenn ich das Museum cool finde, dann kann ich da auch morgen hingehen. So wie zum Beispiel ich weiß, wenn ich immer in irgendwelche größere Städte fahre,
ich finde immer diese National History Museums geil. Ja. Ne? Also wie gesagt, so Dinosaurier-Museum, ne? So diese Bio-Museum und so. Das finde ich super spannend, was da so ausgestellt ist. Und dann weiß ich, okay, das ist für mich so ein, egal ob der Tourguide das empfiehlt oder nicht, ist ein Punkt für mich, wo ich hingehen möchte, weil ich es einfach immer cool finde. Ja. So. Aber jetzt nicht, wenn das jetzt irgendwie das Töpfereimuseum wäre und das ist das einzige auf der Welt, das muss man gesehen haben. Genau. Ja, nee, gehe ich trotzdem nicht hin. Weil das ist dann dieses, wenn man Urlaub fährt, dann müsst ihr da hin. Das ist einmalig.
Das hatte ich halt in New York, da war dieses Guggenheim-Museum und da hing irgendwie Picasso.
Das Kunstmuseum oder was?
Ja, okay. Das sind mal irgendwie andere Ausstellungen, aber da war halt irgendwie, da hing halt so voll die Meisterwerke von den krassesten Malern der Menschheitsgeschichte und ich stand davor und dachte mir so, Gott, ist das langweilig.
Und denkst du, Google-Bilder, Picasso, hast du das
gleiche? Ja, also ich kann total verstehen, wenn Leute da irgendwie Spaß dran haben, da irgendwie, weiß nicht, Bock drauf haben, Haken dran. Für mich ist es einfach nicht das.
Exakt.
Ne? Ich habe einfach auf der anderen Seite so viele Sachen, die ich auf dich mehr Lust hätte, dass ich mir sage, nee, dann bin ich halt ein Banause, aber bewusst.
Ja, voll. Bin ich total bei dir. Aber was dich ja sehr interessiert und was mich sehr interessiert, was uns sehr interessiert, wo wir gleich hingehen, ist.
Achso, soll ich sagen?
Ja, klar.
Achso, ich dachte. Okay, nee, das ist cool. Du kannst hier sagen, weil ich sag mal kurz meinen Masterplan.
Okay, ich dachte, wir teasen nachher.
Hört mal kurz weg. Aber das ist okay. Niemand hört das in den nächsten drei Stunden.
Hört mal kurz weg.
Und alle sehen es vorher auf Instagram.
Okay, hört mal kurz weg.
Hier zu sagen. Wir gehen ins auf eine Messe. Die nennt sich,
ich hab den Namen vergessen,
Veganland.
Veganland. Geil, ich will auf einer Achterbahn von veganen Donuts fahren.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Messe genau heißt. Ja. Vegan-Messe, keine Ahnung, Vegan-Messe.
Das ist halt so eine Ökomesse.
Ja. Wo einfach, was ich vorher gar nicht wusste, wo sich irgendwie ganz viele Aussteller treffen, die irgendwelche Produkte anbieten, die halt speziell vegan sind. Sei es irgendwie Seife, irgendwelche Nahrungsmittel.
Ach, nicht nur Essen?
Nee, auch.
Oh, ich wollte doch essen.
Ja, essen und, also ich glaube, der Großteil der Aussteller machen irgendwas Nahrungsmäßiges. Weil aber ich glaube, da gibt es auch sowas wie
cool, Kunstfeld, Mantel, irgendwie so.
Also alles Mögliche. Und bin ich mal total gespannt drauf, einfach mal zu sehen, was es so Neues gibt, weil ich mir denke, ey cool, wenn wir was Cooles entdecken würden, nachher zum Beispiel irgendeinen coolen Hersteller für Fleischersatz, wo viele sagen würden, seid ihr bekloppt, warum? Würde ich sagen,
hört euch die vorletzte Folge an, das Ende, da ist die Meinung dazu drin.
Erstens, ausprobieren, gucken, ob es gut ist. Und wenn ja, dann kann man sagen, hey, geil, wo gibt es euch denn zu kaufen? Und warum gibt es euch noch nicht da? Und vielleicht entsteht da irgendwas draus. Wo ich mir denke, hey, vielleicht kann man sagen, hey, ich kenne da jemanden, der arbeitet bei Rewe.
Ich kenne da jemanden, der zieht sich gerne ein veganes Schnitzelkostüm am Wochenende den ganzen Tag an und läuft durch die Fußgängerzone.
Ja, aber auf jeden Fall irgendwas, einfach nur, auch oder auch, was ich immer super spannend finde, sind die Geschichten dahinter. Wenn du mit den Leuten quatschst, was du ja oft ja nicht tun kannst, weil das ist einfach nur ein Produkt, was du im Supermarkt siehst, dann denkst du dir, was hat die dazu bewegt, das zu machen? Was ist deren Motivation? Was für Schwierigkeiten haben die im Umtal vielleicht gerade? Also warum machen die diese Schnitzel nicht noch knuspriger? Und dann erzählt er dir vor Ort vielleicht, ja, würden wir gerne machen, aber bla bla bla. Und das sind so Informationen, die kriegst du halt sonst nicht raus. Ne? Und das finde ich immer super spannend, weil es ist oft interessant, einfach zu sehen, was steckt dahinter und nicht nur, okay, schmeckt gut.
Ne? Oder da merkt man wieder so ein bisschen deinen Unternehmergeist, weil ich finde das da, weil ich habe da jetzt gar nicht so dran gedacht, weil ich finde es immer nervig, da Leute, wenn Leute einen ansprechen, so wie im Supermarkt und so, wo ich denke, red nicht mit mir. Aber was ich total spannend finde, ist so Trends zu sehen, so nach dem Motto, wenn da jetzt irgendwie auf einmal alles voll ist mit Jackfruit-Kram, so zum Beispiel.
Sagen, ja, ich denke, niemand mag
Jackfruit. So, nee, aber
das hat auch von den Nährwerten so scheiße. Niemand.
Da kann man vielleicht so ein bisschen absehen, was jetzt in nächster Zeit so in den Kühlschränken liegt. Und das finde ich halt irgendwie ganz interessant, so zu sehen, so vielleicht so ein kleiner Blick in die Zukunft oder so ein bisschen, was zumindest der Markt denkt, was die vegane Community so essen will oder so. Ja. Das finde ich halt interessant. Und dann, wo man sich so denkt, okay, ich kenne viele Veganer, zumindest zwei, sehr gut. Und so, wie würde ich jetzt auch daran partizipieren? So finde ich das ganz gut? Oder denke ich mir so, ey Leute, macht's doch einfach ein bisschen rudimentärer, nehmt euch ein Beispiel an Pilgrim's Pizza, macht Basic-Zutaten, die geil sind und macht daraus was Gutes. Niemand braucht einen blau gezüchteten Brokkoli mit Hut drauf, so.
Ja.
Aber das finde ich spannend, gleich so zu sehen. Ja. Und wir werden euch mitnehmen in der Insta-Story.
Yes.
Gucken, ob, wenn die gut wird sie als Highlight gespeichert und dann könnt ihr euch die angucken, wenn die Folge schon draußen ist, weil manche kriegen es vielleicht nicht mit.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Und das ist halt so, das dauert irgendwie ein paar Stunden. Ne? Gehen gleich hin, kriegen so ein... Ich hoffe, wir kriegen noch Tickets. Ich habe irgendwie gestern vercheckt. Ich wollte eigentlich, und dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf.
Ja.
Ja, und dann gucken wir mal.
Kurzer, nur ganz kurz dazu, weil wir müssen auch gleich los. Nur kurzer Einblick noch in meinen Unterricht. Fand ich total süß. Ich habe gestern, am Freitag, ne?
Mhm.
Ja, gestern mit meiner Klasse so ein bisschen Photosynthese, Zellatmung, Blattpflanzen, Produzenten, aha, Kram gemacht. Und dann meinte ein Mädel so, ich bin, also da ging es mir so ein bisschen, wie so Energie durchgegeben wird, so nach dem Motto, weil die sind selber so darauf gekommen, so nach dem Motto, hä? Aber wenn so Konsument fünfter Ordnung, der kriegt doch gar nicht mehr so viel Energie dann von dem, was ursprünglich mal da ist. Ja. Und deswegen muss der mehr essen von den Konsumenten vierter Ordnung und so. Und dann meinte jemand so, ja, aber es wäre doch viel sinnvoller, dann direkt den Anfangs die Pflanze oder das zu futtern und so. Mhm. Wo ich so dachte, cooler Gedanke, so, ne? Und dann meinte einer so, ja, und ich bin auch Vegetarierin. Und dann meinte ich so, ah, cool. Und dann meinte so, dann kam die in der Pause zu mir und meinte dann so, also ich habe nur ganz kurz klar zu machen, ich habe da jetzt nicht Werbung für Vegetarismus oder sonst irgendwas gemacht, sondern ich habe denen auch erklärt, so nach dem Motto, ne, wenn ihr jetzt den ganzen Tag nur Salat isst, nicht cool. So, ja. Ne, sondern es gibt ja auch Nährwerte, die sind eben dann in Fleisch drin, weswegen eure Eltern das kochen und so weiter, mhm, und so fort. Und so, ne, also nur, dass das klar ist, dass ich da jetzt nicht irgendwie alle wohin bringen will. Nur fand ich total süß bei ihr, weil das von ihr kam. Und dann in der Pause kam sie zu mir und meinte so, Herr Pelzer, meine Eltern sagen immer, das ist voll ungesund, aber ich möchte gerne Vegetarierin sein. Und ich sagte, ey, deine Eltern, also vielleicht habe ich gesagt, deine Eltern haben keine Ahnung, was man nicht sagen sollte vielleicht, aber habe ich gesagt, ja, ich finde es erstmal total cool, dass du so eine Entscheidung getroffen hast, aber ne, das Problem ist, deine Eltern wahrscheinlich, was die sehen ist, wenn man so ganz normal kocht so und dann einfach nur das Fleisch weglässt, dass das halt nicht unbedingt gesund ist, weil dann viele Nährstoffe, die da drin sind, dir fehlen. Deswegen musst du schauen, dass du trotzdem die Nährstoffe bekommst, so und so weiter und so fort. Und das fand ich, glaube ich, total cool, dass die mal nicht so diesen Stempel abbekommen hat, ja, ist so, spinn mal nicht so rum hier, du willst kein Tier essen, das ist voll gesund und so. Und man sich denkt, ey, wie viele Leute keinen Plan haben, was gesund ist und was nicht gesund ist. Ey, also du kannst Lebensmittelforscher fragen,
kann ich sagen, was gesund ist. Ich hasse den Begriff gesund.
Ja.
Der ist einfach scheiße.
Exakt.
Weil jeder den anders interpretiert, ich glaube, das ist schon mal drüber granted, ne?
Aber nicht im Podcast, oder? Ich weiß es nicht. Egal.
Ey, die fragt mich letztens jemand, ist das eigentlich gesünder, wenn man Fleisch weglässt oder nicht? Ich so, was heißt das
für dich gesund? Genau, das macht gar keinen
Sinn. Ja, dann habe ich nachgefragt und dann die Person meinte dann eigentlich, ob es weniger Kalorien hat.
Ja,
das war die, cool. So, das war die Interpretation von gesund.
Gesund ist voll low carb, ist voll gesund.
Ja, und dann das macht so, gar keinen Sinn. Dann habe ich halt gesagt, ja, vermutlich, wenn du halt nicht irgendwie, wenn du es einfach nur, ne, wenn du jetzt das identische Gericht, einmal mit Fleisch und ohne, ist offensichtlich, dass es weniger Kalorien hat, weil der fehlt ja einfach das Stück Fleisch. So klar.
Danke, Willi. Erzähl mir mehr davon.
Ja. So schön. Und ich dachte so, und dann andere fragen, ja, andere meinen dann gesund und reden dann über Nährstoffe und sagen dann, und zielen oft auf Vitamine und sowas ab. Ich mir denke so,
weißt du, wo Vitamine drin sind, Bruder?
Genau. Erstens, ne, selbst also was ich auch schon mal interessant finde, selbst wenn du jetzt mal so eine Nährwerttabelle nimmst, du nimmst eine Banane und auf der Tabelle steht, eine Banane hat im Schnitt so und so viel Milligramm dies und das und jenes. Ja, dann ist es die eine Banane, die in der einen Erde diese Nährstoffe hat und die andere Banane aus der anderen Erde hat andere Nährstoffe. Das ist immer nur so ein Richtwert. Und ich weiß doch nicht, wie dein Körper funktioniert. Vielleicht kannst du gar kein Vitamin irgendwas aufnehmen.
Genau, vielleicht bist du allergisch gegen Magnesium. Also ich weiß nicht, ob es Magnesiumallergie gibt, aber ne, vielleicht bist du allergisch gegen irgendwas. Das ist natürlich nicht gesund. Ja. Das ist gesund, Superfood, gesundeste
Blablabla. Ja, aber ich meine, und ich glaube, was halt irgendwie, was ich halt immer so doof finde, ist, jeder denkt halt was anderes.
Ja.
Und ich denke halt immer nur, wie kann ich am längsten leben?
Ja,
so. Oder wie, das ist für mich so dieses, ne, warum mache ich das? Warum interessiere ich mich für Ernährung? Ja, weil ich halt lange leben will.
So. Ja, okay, also, bei mir ist es so, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt, glücklich leben? So nach dem Motto, was merke ich so, wenn ich jetzt, selbst wenn mir jetzt jemand sagt, es ist voll gesund, das und das zu essen, ich bekomme danach harte Bauchschmerzen, denke ich mir, selbst wenn du jetzt sagst, ich lebe 5 Jahre länger,
ja, dann ist es ja auch nicht,
wenn ich jetzt jeden Tag, ist halt die Frage, ist, wenn was...
Ja, okay, das ist wieder dieser scheiß Begriff.
Genau, wenn, so nach dem Motto, okay, du hast dann vielleicht eine Stunde Bauchschmerzen, aber nachweislich wird dein Leben 5 Jahre länger, das heißt gesünder, sage ich mal, wenn man das jetzt als gesund definiert, ist die Frage, gehst du das ein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sind so, müssen wir mal eine Folge machen über so Entscheide-Dich-Fragen, so lieber das oder das, finde ich eine ganz lustige Kategorie.
Die Lösung für das Problem ist eine App, die einem alle Entscheidungen abnimmt.
Nein, oder Tabletten, wo alles drin ist, was du brauchst. Und Essen ist nur noch just for the fun.
Ja, aber so funktioniert das nicht.
Ja, ich weiß.
Ja, aber was, ja.
Ja, finde ich, es ist halt spannend. Ich finde das schwierig noch, um letzte Worte dazu zu sagen, es ist halt immer dieses, ich erhebe mich über wen anders, ich erhebe mich über Vegetarier, ich erhebe mich über ungesunde Menschen. Weißt du, es ist auch so, wenn jetzt mit mir erzählen würde, ja, du bestellst aber irgendwie bei so einer scheiß Pizzadienst und so und denkst mir, ja, dafür mache ich irgendwie 5 Tage die Woche Sport und so, ne? Ist aber die Frage, was ist denn noch alles gesund? Ist ungesund, in der Großstadt zu leben, wo du Abgase einatmest, ne? Zieh aufs Land, ne? Also, das gesund ist einfach so ein Scheißbegriff in meinen Augen, ne? Wo Leute auch so viel Schindel damit betreiben, dieses, ja, Mikrowellenessen mit der Strahlung ist nicht gesund und, ne? Es ist einfach, jeder kann für sich behaupten, so, ja, mir geht's davon schlechter. Dann kann das ja nicht gesund sein, ja, aber vielleicht geht's der ganzen Menschheit davon besser und deswegen ist es doch gesund. Es macht einfach keinen Sinn. Deswegen lass den Begriff einfach weg oder benutzt ihn in seiner Minderwertigkeit, die er besitzt.
Ja, und seid euch dem bewusst, dass ihr Idioten seid, wenn ihr den Begriff gesund benutzt.
Ja, man kann, ich werde ihn bestimmt auch noch mal benutzen.
Ich nie wieder, ab jetzt.
Nee, aber ich finde, man muss ihn dann in seiner Intransparenz bewusst benutzen. So nach dem Motto, wenn da jemand so irgendwas anderes sagt, dann sagst du nicht, nein, das ist nicht gesund, sondern, okay, anscheinend ist für dich gesund was anderes, was ist denn für dich gesund? Und dann muss man darüber reden, tretet in Gespräche, womit wir wieder am Anfang des ganzen Podcasts wären, der Rahmen schließt sich. Weberpunkt quatschen verabschiedet sich nach einem Musiktipp.
Aber nur ein Lied?
Ein Lied.
Okay. Warte. Mach du zuerst.
Alles klar. Da es bald ein neues Album von Dendemann gibt, packe ich natürlich das neue Lied von dem Album von Dendemann. 15.01. kommt es raus. Dendemann, keine Parolen. Beste Lied. Ja? Beste YouTube-Video. Look it up.
Okay. Ich habe mir Konzertkarten-Tickets geholt.
Demon Momento oder so.
Genau.
Wie heißt der?
Dermot Kennedy.
Ah, Dermot Kennedy.
Das Lied heißt Moments Past. Ist von 2017. 17? Und voll geil. Übelst geiles Lied. Singer-Songwriter. Boom.
Mit so einem Namen. Ich finde es halt geil. Ich finde, der klingt wie eine Metal-Band.
Der sieht auch aus wie so ein US Marine.
Echt?
Aber der kann übelst krass singen, finde ich. Krass singen.
Cool, aber sieht Russ nicht auch so ein bisschen so aus? So?
Das sieht aus wie so ein... Nee.
Ich dachte, er sieht aus wie ein Glatzkopf, stabiler
Glatzkopf. Nee, Russ ist einfach so ein Lockenkopf mit langen Haaren und Körper von 12-Jährigen.
Alles klar. Redest du von mir?
Nein, von Russ.
Alles klar. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Woche.
Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Peace out. Ich muss mich umdrehen.
Oh, sie haben nicht aufgenommen.
Es gab ein Problem mit ihrer letzten Aktion. Oh Gott. Ah. Wieso stoppt es nicht?